Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um katholische Erwachsenenbildung in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Und bei mir zu Gast ist Herr Dr. Oliver Schütz und er leitet die katholische Erwachsenenbildung Ulm-Alb-Donau. Ja, er ist katholischer Theologe und Historiker und zu seiner Person erzählt er jetzt am besten gleich selbst was.
Ich stamme aus Ravensburg. Bin dort auf die Schule gegangen und muss sagen, ich habe da einen tollen Religionsunterricht gehabt, auch intellektuell sehr ansprechend. Fragen, wozu sind wir auf Erden, was ist unsere Verantwortung, wie können wir unser Leben gestalten, das hat mich sehr interessiert. Ich habe da sehr gute Lehrer gehabt und dann habe ich mich entschieden, Theologie zu studieren und Geschichte. Da bin ich nach Tübingen zuerst gegangen. Und habe dann das Schwäbische Land mal verlassen und bin in die Vereinigten Staaten, eigentlich zu einem Studiensemester. Es sind dann 2 Jahre Studium dort geworden, schon weil die Umgebung so schön war. Ich war in Kalifornien, Berkeley bei San Francisco. Und natürlich eine ganz andere Welt, eine ganz andere Wirklichkeit, ganz andere gesellschaftliche Fragen. Tatsächlich einiges, was jetzt auch bei uns sehr relevant geworden ist. Frage von Zusammenleben, auch Rassismus. Solche Themen waren da schon sehr wichtig. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Anschließend war ich tatsächlich auch Lehrer. Auf Englisch habe ich unterrichtet, und zwar auf einer kleinen Insel im Pazifik, an einer katholischen Schule. Ja, die Insel 8 Kilometer lang, 3 Kilometer breit. Ich war selber überrascht, als ich gefragt wurde, ob ich da als Lehrer hingehen möchte. Und es war aber sehr, sehr interessant, auch sehr anstrengend, weil es halt tropisches Klima war. Mhm. Aber mein großer Vorteil war, mein Englisch war jetzt nicht so schlecht nach 2 Jahren Studium in den USA, aber meine Schülerinnen und Schüler haben Englisch auch als Zweitsprache gesprochen. Das waren die Marianeninseln, da spricht man Chamorro, heißt die Sprache. Und da war es dann nicht ganz so auffällig, wenn man jetzt nicht als muttersprachlicher Lehrer spricht. Ja. Ich bin da auch ganz gut angekommen. Es war, wie gesagt, eine katholische Schule. Man sollte mit einem Gebet anfangen. Und ich hatte ja in Kalifornien gelernt, kultursensibel soll man da rangehen. Also habe ich gedacht, dann spreche ich mal das Vaterunser in der Sprache der Einheimischen, also auf Chamorro, habe mir den Text geholt und habe das vorgelesen. Und die waren platt und haben mich gefragt, wo ich die Sprache herkriege. Ich sage, ich habe das nur runtergelesen. Haben die gesagt, aber sonst, wenn da Amerikaner kommen, das versteht man nicht, was die sagen. Und da habe ich erst später erfahren, das war mal deutsch gewesen, diese Inseln. Ja, 1899 wurden die deutsch von Deutschland gekauft und die Sprache wurde von einem deutschen Wissenschaftler niedergeschrieben. Und wenn man das jetzt praktisch als Deutscher liest, dann kommt es doch dem Ursprünglichen ganz nahe. Also das war meine Erfahrung in der großen, weiten Welt. Ja. Dann habe ich in Deutschland noch promoviert in Kirchengeschichte und angefangen dann hier in Ulm zu arbeiten als Seelsorger und als Religionslehrer.
Kurze Frage zur Promotion. Sie haben gesagt, Kirchenhistorik, was war das Thema?
Ich habe mich mit der Geschichte der Erwachsenenbildung beschäftigt, also das, wo ich jetzt auch hauptberuflich tätig bin. Und zwar wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland kirchliche Akademien gegründet, katholische, evangelische Akademien. Und deren Geschichte habe ich aufgearbeitet. Das waren Einrichtungen in einer Zeit, wo man nach dem Dritten Reich die Frage gestellt hat, wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Diese ganze braune Nazi-Ideologie, die war Gott sei Dank passé, aber die Frage war ja, auf was bauen wir dieses Land jetzt auf, dieses zerstörte Land? Und da wurden die Akademien gegründet, die kirchlichen Akademien, um christliche Ideen, christliche Werte und Vorstellungen einzubringen. Und es hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie heute haben, ist unter anderem auch inspiriert durch die katholische Soziallehre. Also da waren auch viele Politiker Politiker damals in diesen Akademien. Das ist praktisch eine Art von Erwachsenenbildung gewesen, wo man Vorträge gehört hat und sich dann eine Meinung gebildet hat und einen Austausch. Und da wurde dann schon auch einiges, was ja die Ordnung, glaube ich, und die Verfassung unseres Landes ausmacht, mit beraten.
So ist ja auch die VH in Ulm entstanden, aus dieser Notwendigkeit heraus, sage ich jetzt mal, die Leute zu bilden und zu gucken, ja, auch diese Nazi-Geschichte zu verhindern.
Genau, die Inge Scholl und dann eben, sie hat ja dann den Otto Eicher geheiratet, der wäre heuer dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, also die Inge Eicher Scholl, die mit dem Otto Eicher diese Volkshochschule in Ulm aufgebaut hat, die wusste ja, was in den Köpfen drin ist. Hm. Die hat das ja alles erlebt, das Dritte Reich, sie war ja selber mal begeistert bei der Hitlerjugend dabei, so wie ihre Geschwister Hans und Sophie auch, und die haben ja dann eine Umkehr erlebt, aber auch da war die Frage, ja, was machen wir jetzt mit dieser Bevölkerung, die dem Hitler zugejubelt hat? Die möchte nicht sagen umerzogen werden, aber die muss sich besinnen, die muss eine neue Richtung finden. Und da haben sie schon Impulse gegeben. Es ist gerade in Ulm eine tolle Ausstellung in der Hochschule für Gestaltung, die ja auch diese beiden, die Inge Eicher Scholl und der Otto Eicher, gegründet haben, mit Plakaten von Otto Eicher. Und da sieht man, wie sie gesagt haben, die frühe Volkshochschule, Plakate, da haben die auch große Theologen geholt, muss man sagen, zum Beispiel Romano Guardini. Und da ging es eben wirklich um die Frage, was macht so eine Gesellschaft aus, auf welche Grundlagen bauen wir jetzt dieses Land wieder auf?
Ja, an dieser Stelle, was da so einen kleinen Überblick, dass wir das mal kriegen, was macht ihr denn oder was machen Sie denn eigentlich?
Wir sind eine kirchliche Volkshochschule, könnte man sagen. Wir bieten zu ganz vielen breiten Themen Veranstaltungen, Kurse, Seminare an. Die sind für alle offen. Also da muss man nicht katholisch sein oder gläubig. Nach Interesse wählen die Leute das aus. Und es gibt seit 1975, da wurde die Einrichtung gegründet. Damals hieß das Bildungswerk und war vor allem da, um Aktive zu unterstützen, die im kirchlichen Bereich Bildungsveranstaltungen organisieren wollen. Da sind ja im kirchlichen Bereich bis heute sehr viele ehrenamtlich tätig, aber es gibt eben auch Sachen, wo man dann Dinge vervielfältigen musste. Dann wurden dann die ersten Kopiergeräte angeschafft und so weiter, um diese Menschen zu unterstützen, um Veranstaltungen zu machen. Heute machen wir ganz viele Veranstaltungen selber. Wir planen die, wir schauen, was wird gebraucht, was interessiert die Leute. Und dann bieten wir das an, machen dazu ein Programmheft, immer ein Halbjahresprogramm, mittlerweile natürlich auch übers Internet. Und dann wird man da auch die ganze Bandbreite sehen an den Veranstaltungen, die wir anbieten.
Also ursprünglich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat das Bildungswerk, so hieß es ja damals, nur eine Multiplikatorenfunktion gehabt. Die wollten den Leuten, die dann draußen was machen, das beibringen beziehungsweise näher bringen oder die Kenntnisse vertiefen, dass die das dann draußen vor Ort in ihren Gemeinden dann weitergeben können.
So genau so, ja, man nannte das dann die Bildung der bildenden Kräfte, genau. Also die Unterstützung für die Leute, die sich da engagiert haben, auch gerade in den Kirchengemeinden, auch mit ganz praktischen Sachen, dass man eben Plakate druckt und Einladungen verschickt, solche Sachen wurden da gemacht. Und der Anteil aber der Veranstaltungen, die wir selber organisiert haben, der hat zugenommen über die Jahre, auch die Anzahl der Mitarbeiterinnen, die wir haben. Wir sind also jetzt 5 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht alle mit ganzer Stelle, aber noch 2 Verwaltungskräfte. Trotzdem ein relativ kleines Unternehmen, vor allem für Ulm und der Alb-Donau-Kreis sind ja doch recht großes Gebiet. Aber dafür haben wir ein kleines, aber feines Programm, würde ich sagen, was wir da jedes Jahr auf die Beine stellen.
Jetzt haben Sie das Thema Internet angesprochen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Gelegenheit, das die Internetseite mal kurz zu nennen. Das mache ich jetzt gleich mal. www.keb, also für katholische Erwachsenenbildung, -ulm.de. Ganz einfach. Ja, jetzt machen wir mal so einen kleinen Überblick. Also so ein paar Sachen haben Sie ja schon genannt. Die Angebote der Erwachsenenbildung und was ist das dann im Einzelnen? Also hier, ich habe so einen Zettel, aber den kann ich jetzt nicht oder will den nicht vorlesen. Sie sollen es ein bisschen erzählen.
Ja, also ich kann ja mal einen Überblick geben über so Schwerpunkte, die wir haben. Wir haben einen großen Schwerpunkt im Bereich Erziehung, also Eltern zu unterstützen bei Themen, die die Erziehung von Kindern betreffen. Ein weiterer Schwerpunkt, das hängt auch mit sicherlich unserer christlichen Ausrichtung zusammen, ist das Thema Partnerschaft. Wie kann Partnerschaft gelingen? Dazu bieten wir Veranstaltungen an. Wir haben aber auch ganz viel im Bereich Kultur. Ich bin ja selber Historiker, also Geschichte finde ich sehr spannend. Wir schauen ja auch auf 2000 Jahre Christentumsgeschichte zurück und alles in unserer Region ist ja auch mit dieser Geschichte verwoben. Da bieten wir viel an, auch Kooperationen mit Museen, mit dem Theater zu bestimmten Stücken, immer gerade auch, wenn irgendwie ein religiöser Aspekt ist. Denn wir sind natürlich schon eine kirchliche Einrichtung. Das heißt, uns interessieren schon so die Fragen, wo es um den Menschen grundsätzlich geht, ums Zusammenleben, um den Glauben, sowas herauszuarbeiten. Wir bieten jetzt nicht Gebet an oder Gottesdienste, das machen die Kirchen und die Kirchengemeinden, sondern wir beschäftigen uns eher mit den Dingen als Thema. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, kann man denn gläubig sein und gleichzeitig Wissenschaftler? Ja, dazu haben wir jetzt nächste Woche eine Veranstaltung, wie verhalten sich Glauben und Wissenschaft? Und in diesem Sinne versuchen wir schon objektiv an viele Themen ranzugehen. Wir bieten auch Kooperationsveranstaltungen mit anderen Religionen an. Das ist auch noch ein wichtiger Bereich bei uns, der interreligiöse Bereich. Und haben insgesamt, also glaube ich, da ein ganz buntes Angebot.
Ja, also eine ganze Menge. Und vielleicht mal so eine kleine Zwischenfrage. Stimmen Sie sich eigentlich mit der VH oder dann mit dem Haus der Begegnung, solche Leute, gibt es da so Abstimmungen, mal so Sitzungen, wo man sagt, okay, wir machen das Programm gemeinsam, wir koordinieren da so ein bisschen was?
Wir haben eine gemeinsame Planung immer mit genau diesen Einrichtungen, die Sie erwähnt haben, mit der Volkshochschule veranstalten die Kirchen in Ulm jedes Semester eine dreiteilige Reihe. Zurzeit eben zur Geschlechterthematik, drei Veranstaltungen, die Volkshochschule, evangelische, katholische Seite zusammen organisieren. Auch das geht zurück, was wir am Anfang gesagt haben, eigentlich auch auf die Inge Eicher-Scholl, weil die wollte auch religiöse Bildungsarbeit in der Volkshochschule verankert sehen. Das ist jetzt eigentlich eher das Metier von kirchlicher Bildungsarbeit, aber in der Kooperation geht es und katholisch, evangelisch, arbeiten wir in vielen Bereichen zusammen. Ein Bereich ist zum Beispiel Fortbildungen. Wir machen ökumenisch die Fortbildung für Männer und Frauen. Wobei sind mehr Frauen, die Seniorenkreise zum Beispiel leiten. Ja, es gibt in vielen Kirchengemeinden noch Seniorentreffen, wo ältere Menschen zusammenkommen können. Da sind die Wege kurz, wenn halt in jedem Ort sowas angeboten wird. Da soll auch nicht nur Kaffee getrunken werden, sondern da wird auch inhaltlich ein Programmpunkt angeboten. Da gibt's Anregungen. Und was macht man dann da jedes Mal? Fragen natürlich die Leute, die das organisieren. Und da unterstützen wir die. Und da gibt's gar keinen Grund, warum man das nicht ökumenisch zusammen machen sollte, katholisch und evangelisch. Die kommen dann regelmäßig zusammen und bekommen von uns Ideen, was man an solchen Nachmittagen machen kann, damit es auch ansprechend ist, interessant und auch einen Bildungscharakter hat.
Wir kommen zum Thema Erziehung. Ein sehr wichtiges Thema, nicht nur für Kinder, Jugendliche, natürlich auch für die Erwachsenen. Die müssen ja schließlich erziehen. Und auch hier gibt's eine ganze Menge von Angeboten. Machen wir so einen ganz kleinen Überblick und dann auf ein Schwerpunktthema.
Ja, wie erzieht man eigentlich? Für alles braucht man eine Ausbildung heute. Wenn man Auto fahren will, braucht's einen Führerschein. Aufwendig, aber wenn Kinder da sind und die große Herausforderung, das sind ja Jahre und Jahre, wo Eltern und Kinder zusammenleben und sehr prägende Jahre, ja, dafür gibt's eigentlich keine Ausbildung, keinen Führerschein sozusagen. Und das bieten wir im Grunde an. Wir haben seit 20 Jahren die sogenannten KESS-Kurse. Das sind Erziehungskurse, die eben in 5 Einheiten Eltern Informationen geben, wie man gut erzieht. Und dazu gibt's dann weitere Kurse, die man dann dazu nehmen kann, vertiefen kann mit Einzelthemen, die Eltern oft beschäftigen. Ja, Mediennutzung zum Beispiel, wie viel tut den Kindern gut, Handy, Fernsehen. In der letzten Zeit auch sehr beliebt Patchwork-Familien, wenn Kinder aus verschiedenen Beziehungen zusammenkommen, wie gestaltet man das, damit das funktioniert? Ja, und ein großes Thema ist jetzt nicht erst seit Corona die Vielfachbelastung von vielen Eltern. Die Männer sind berufstätig, die Frauen sind aber zunehmend auch berufstätig. Also so die Hausfrau, die zu Hause wartet, das Mittagessen gekocht hat, wie in früheren Zeiten, dann kommen die Kinder nach Hause, dann kümmert sich die Mutter drum. Das ist so auch nicht mehr. In vielen Fällen muss es mit Betreuung kombiniert werden. Dann manche müssen auch schon ihre Eltern pflegen, wenn die Kinder ein bisschen später kommen. Also diese Mehrfachbelastung, wie kommt man damit zurecht, mit diesem ganzen Stress? Das sind alles Fragen, zu denen wir eben Kurse anbieten, wo gute Referentinnen und Referenten Eltern helfen, ihren Weg zu finden.
Ja, Sie haben, sorry, jetzt muss ich meinen Regler wieder hochziehen. Ich habe den runtergezogen, damit man meinen Husten nicht immer so hört. Sie haben jetzt eine Sache nochmal genannt, diese KESS-Erziehungskurse. Wenn Sie da noch ein bisschen noch was erzählen, wofür steht denn KESS überhaupt?
KESS ist eine Abkürzung, die vier Buchstaben, die stehen für die Worte kooperativ, ermutigend, sozial und situationsorientiert. Das Wort KESS ist natürlich auch nett. Ja, das ist auch ein Begriff vielen Leuten tatsächlich. Hier in Ulm und um Ulm herum ist das ein Begriff. Die haben an einem unserer KESS-Kurse teilgenommen. Die laufen eben schon seit 20 Jahren, werden sehr gefragt. Kooperativ in KESS, das bedeutet, Eltern und Kinder finden zusammen einen Weg eigentlich der Erziehung. Ja, also es sind nicht nur die Eltern, die die Kinder jetzt erziehen, an den Kindern rumziehen, so legt einem ja das fast schon nahe, sondern man muss zusammen auch Lösungen finden. Ein wichtiges Element ist da der Familienrat, dass man bestimmte Themen auch bespricht, gemeinsam Lösungen findet, eben kooperativ. Ja, wo fahren wir in Urlaub hin zum Beispiel? Ja. Dass es eben nicht nur immer, was weiß ich, der Vater oder die Mutter bestimmt, sondern dass man eben gemeinsam drum ringt, dass man die Kinder mit einbezieht. Dann ermutigend, insgesamt braucht es halt eine positive Erziehung, dieses Negative, das Strafen, das Angstmachen, das Drohen, ja, das gehört leider nicht der Vergangenheit an, aber in unseren Kursen wollen wir eben klar machen, dass man positiv die Kinder bestärken muss, dass man sie auch in ihrer Selbstständigkeit fördern muss, dazu ermutigen muss. Dann das S steht für sozial. Natürlich ist es auch ein gutes Anliegen, gesellschaftlich, aber auch christlich, auf die nächsten Menschen einzugehen, unterstützend einzugehen. Zum Sozialen gehört aber auch, dass man die Grundbedürfnisse des Kindes wahrnimmt, dass die Kinder lernen, dass sie wichtig sind, dass sie das merken für die Eltern, dass sie geliebt sind, ja, dass sie Fähigkeiten haben und dass sie die entwickeln dürfen, dass sie da drin gefördert werden und dass sie sich geborgen fühlen. Also wir wissen ja heute, wie wichtig das ist, dass Kinder eine gute Grundlage in ihrem Leben bekommen, ein Selbstvertrauen mit auf den Weg bekommen, dann kommen sie viel leichter durchs Leben, als wenn sie unsicher sind. Und es zeigt sich auch relativ schnell eben, wenn man die Kinder nicht einbezieht in die Erziehung, wenn man es nur negativ gestaltet, dann ziehen sie sich zurück oder sie werden aggressiv, sodass es sehr wichtig ist, auch diesen sozialen Aspekt zu beleuchten. Und das Letzte heißt situationsorientiert erziehen. Wir können leider in unseren Kursen keine Rezepte vermitteln, so schön es wäre. Manche Leute kommen und sagen, ja, also sagt mir, was ich machen muss, 1, 2, 3 sozusagen. Man muss immer die Situation betrachten, muss immer schauen, welche Lebenslage ist es. Jede Lebenssituation ist ein bisschen anders. Was ist denn das Richtige in dieser Situation zu tun? Eltern müssen da auch klar sein, dass die Kinder wissen, warum die Eltern so reagieren. Ja, nicht einfach nur was verbieten und Nein sagen, sondern den Kindern auch klar machen, was dahinter steckt. Manchmal ist es ja wirklich auch die Sorge der Eltern, so einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist uns eben sehr wichtig in diesen KESS-Kursen. Und die gibt's im Grunde in 3 Ebenen. Da gibt's den Anfangskurs. Das ist für werdende Eltern und für Eltern mit ganz kleinen Kindern, also bis zu 2 Jahre alt. Da werden schon die Grundlagen gelegt und dann baut darauf der nächste KESS-Kurs auf. Der heißt dann KESS statt Stress beim Erziehen. Das ist dann für Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren. Ja, und dann beginnt ja noch die richtig große Herausforderung. Der dritte KESS-Kurs ist dann für die Altersgruppe 10 bis 18 und heißt Abenteuer Pubertät. Und wir haben ja alle gelernt, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Es sind ja eben nicht nur die Kinder. Dieses Zusammenleben in der Lebensphase, das gut zu gestalten. Also da ist es wirklich toll, wenn man mal so einen Kurs besucht hat. Die Leute, die das gemacht haben, die sagen oft auch noch Jahre später, sagen, das hat uns wirklich geholfen.
Gerade die Pubertät, okay. Ja, da, zur Pubertät, da gehört ja auch Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität. Da bieten Sie sicher ja auch ein paar Sachen an.
Ja, wir haben Kurse MFM, My Fertility Matters. Das ist ein Kurssystem, wo es für Eltern eine Einführung gibt, aber auch für Kinder. Also es ist erstaunlich, wie schwer es Eltern heute immer noch fällt, mit Kindern über Sexualität zu sprechen und die Geschlechtlichkeit, die Entwicklung, die sich bei Kindern tut. Manchmal ist es einfacher, wenn das jemand organisiert. Zum Teil findet es in der Schule statt, aber eher in einem Unterrichtssituation. Und wir machen das eben sehr locker. Wir haben Referentinnen, Referenten, die dann auch Gruppen machen, die Jungs, die Mädchen in eigenen Gruppen, sonst funktioniert das da nicht. Die sollen ja auch sprechen und die tauschen sich dann aus, was sie erleben, was mit ihnen passiert, wie sie sich auch verändern und kriegen auch einfach grundlegende Informationen. Heute kann man natürlich im Internet alles finden und eigentlich leider viel zu viel finden. Das bringt auch viele Jugendliche durcheinander, muss man sagen, sodass man das immer noch mal runterholen muss und sagen muss, okay, was ist jetzt eigentlich das Einfache, das Normale? Und dann wird es natürlich immer komplexer heute mit der sexuellen Orientierung. Das geht in viele Richtungen. Da muss man auch bei Eltern heute noch eine Sensibilität schaffen, zu sagen, hört auf eure Kinder, auf die Signale. Kinder, Jugendliche müssen sich auch selber finden. Wer bin ich als Junge, als Mädchen oder wie fühle ich mich eigentlich? Solche Sachen zu thematisieren in einem geschützten Raum, das bieten wir auch an.
Ja, und wenn es um Thema Kinder geht und Erziehung, da spielt natürlich die Partnerschaft die erste Rolle. Also vorher muss ja eine Partnerschaft da sein und auch das ist ein großer Bereich in Ihrem Programm.
Ganz klassisch fängt es beim Katholischen damit an, dass man eine Vorbereitung auf die Eheschließung besucht. Also das verlangen dann die Pfarrer, das ist sogar kirchenrechtlich vorgesehen. Da geht es dann aber nicht nur um die Vorbereitung des Gottesdienstes für die Hochzeit, sondern ursprünglich war das auch mal eine Belehrung darüber. Ja, also wir als katholische Erwachsenenbildung verstehen uns jetzt nicht als belehrend. Und darum geht's bei unseren Angeboten zur Vorbereitung auf die Ehe oder überhaupt auf Partnerschaft auch nicht jetzt darum, dass es irgendwelche Sachen gesagt werden, wie man jetzt eine Partnerschaft gestalten soll, sondern es geht um Grundfragen, wie gestaltet man eigentlich das Zusammenleben? Ja, und bei manchen, denkt man, hätten die früher sich mal vielleicht überlegt, wie sie miteinander reden wollen oder wie sie manche Sachen auch regeln wollen. Ja, also bei vielen größeren Projekten, die man angeht, da macht man einen riesen Plan und überlegt sich das und erkundigt sich das. Ja, aber wenn man so eine Partnerschaft eingeht, dann ist da am Anfang vielleicht Magic und man denkt, das braucht's nicht, das funktioniert schon. Aber man muss auch sowas natürlich auf gute Beine stellen und schauen, wie reden wir zum Beispiel miteinander. Da geht's auch viel um Kommunikation, dass man lernt, wie Kommunikation funktioniert, wie man gut miteinander kommuniziert, was so die typischen Probleme sind, in die man reingehört. Ne? Da wird dann die Retourkutsche, die immer wieder kommt und eigentlich Sachen schlimmer macht, als sie vielleicht sein müssen. Also da kann man, glaube ich, schon einiges den Leuten mit auf den Weg bringen, indem man einfach sich damit beschäftigt. Wir bieten aber auch den großen Bogen an bis ganz zum Ende. Wir haben einen Kurs, der heißt Schluss jetzt. Da geht es darum, dass man Trennung gestaltet, bis hin eben zur Scheidung, wenn man merkt, das funktioniert nicht mehr. Und insbesondere, wenn Kinder da sind, dann wissen wir eben, dann wird es schwierig. Dann muss das auch sehr gut gestaltet werden, so eine Trennung. Denn man bleibt ja trotzdem Eltern von diesen Kindern, muss oft dann doch noch irgendwie zusammenkommen. Wenn da jetzt nur noch Krieg ist, dann ist es wirklich schwierig, auch für die Kinder. Aber auch für einen selber. Man muss auch manche Sachen gut abschließen können. Und auch wenn es nicht gelungen ist, ist es hilfreich, wenn man weiß, okay, aber wir sind irgendwie auf einen Punkt gekommen, wo wir doch noch miteinander reden können. Und das bieten wir also auch an. Aber dazwischen bieten wir sehr, sehr viel an, um die Partnerschaft zu pflegen. Ja, also wir putzen alle täglich unsere Zähne und pflegen uns in vielerlei Hinsicht, machen Sport, um fit zu bleiben. Aber was machen wir eigentlich für unsere Partnerschaft? Das ist eine Frage. Und da wollen wir halt Anregungen geben, da geben wir Kurse. Zum einen beschäftigen wir uns tatsächlich damit Fragen der Partnerschaft. Wie kann man zum Beispiel eben Beziehungskonflikte lösen? Oder wie gestaltet man auch das Zusammenleben nach mehreren Jahren so, dass man interessant füreinander bleibt? Solche Veranstaltungen bieten wir an. Wir organisieren einen großen Paartag, wo ein paar Dutzend Paare zusammenkommen mit verschiedenen Workshops. Und da haben wir zum Beispiel schon Lego Serious Play heißt es, also Lego für Erwachsene. Da mussten die jetzt mal ihre Beziehung aus Lego-Steinen nachbauen. Da hat man ein Riesensortiment. Ja, das ist was wirklich deswegen ganz gut funktioniert, weil oft die Frauen die Männer zu diesen Sachen schleppen. Mhm. Ja, also die Frauen sagen, ich komm hier, unsere Partnerschaft, lass uns was gemeinsam machen. Und die Männer sitzen dann erstmal da mit verschränkten Armen. Aber wenn man dann sagt, so, jetzt gehen wir Lego spielen, dann wachen plötzlich die Männer auf und sagen, ach, ist gar nicht so schlecht. Ja. Und dann muss jeder Partner für sich mal die Beziehung aus Lego bauen. Und das macht riesen Spaß. Und dann kann man aber auch einiges erklären und sehen. Und dann sagt die, ja, warum ist das bei dir so und so weiter. Also das hilft schon, auch das ins Bild zu bringen, dem eine Gestalt zu geben, so einer Beziehung. Oder was wir jetzt anbieten, auch im kulturellen Bereich, Liebeslieder. Ja, kann nicht jeder schreiben, aber man kann es zusammen anhören. Wir haben einen schönen Abend mit Maria Rosendowski vom Theater Ulm und Timo Handschuh begleitet sie am 6. Mai mit Liebesliedern für Paare. Und Liebesbriefe, weiß nicht, manche haben welche geschrieben, haben Erfahrung damit, andere vielleicht weniger. Aber es gibt ja interessante Liebesbriefe von berühmten Menschen. Und wir lesen einige davon vor. Wir sind in dem Fall Ivo Gönner, also der liest Liebesbriefe vor. Nicht seine, sondern von berühmten Leuten, also Albert Einstein und andere und Carla Nirath vom Stadthaus. Das ist am 14. Mai Liebesbrief. Ja, und das animiert vielleicht einen. Man kann auch noch nach Jahren mal einen Liebesbrief schreiben, kann man mal ausprobieren. Ich denke, das kommt ganz gut an.
Im Rahmen des Themas Partnerschaft haben wir so ein kleines bisschen kulturelle Themen angesprochen. Und zum Thema Kultur, da gibt es noch eine ganze Menge. Sie haben ja da zum Beispiel Essen als Bekenntnis aufgeschrieben.
Das ist gerade eine Sonderausstellung im Museum Brot und Kunst in Ulm, also vielen bekannt als Brotmuseum. Aber es ist ja eigentlich ein Museum mit sehr interessanter, hochwertiger Kunst, die jetzt diese Ausstellung haben. Da geht es darum, dass Essen mehr ist als Nahrung und Ernährung. Dass Essen gemeinschaftsstiftend ist, aber oft auch religiöse Bedeutung hat. Das ist eine sehr interessante Ausstellung. Und wir machen Veranstaltungen mit dem Museum zusammen. Wir hatten jetzt schon eine Veranstaltung zum Thema Fasten, nicht Essen. In diesem Jahr fallen nämlich der Ramadan, also die muslimische Fastenzeit und die christliche Fastenzeit zusammen. Wir machen dann jetzt ein interreligiöses Podium. Da wird der Ulmer Rabbiner dabei sein, ein muslimischer Theologe und eine evangelische Pfarrerin. Ich moderiere dieses Podium. Da geht es darum, welche Rolle spielt denn das Essen in den Religionen? Hat ja eine große Bedeutung im Christentum. Klar, da fällt einem das Abendmahl ein, im Islam eben der Ramadan und das Fasten, auch im Judentum der Sabbat, das gemeinsame Essen. Also darum wird es gehen. Und wir haben noch eine weitere Veranstaltung dann über die Bibel, wie da das Essen dargestellt wird, die Kultur des Essens. So machen wir gerne Kooperationsveranstaltungen, mal auch mit dem Theater, wenn die jetzt im Sommer den Jedermann aufführen, und zwar in der Basilika in Wieblingen, also größten Kirche, der katholischen Kirche hier in Ulm, dann beschäftigen wir uns mit diesem Stoff, der auch sehr religiös geprägt ist.
Sie haben jetzt aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Religionen angesprochen, also so etwas wie den interreligiösen Dialog, und da haben Sie auch eine ganze Menge von Sachen, also Kennenlernen der Religionen, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, und dann ist noch was ganz Interessantes dabei, was heißt, das sind alles Interessante, sorry, soll jetzt keine Wertung sein, Islam im Plural. Das interessiert mich jetzt.
Wir haben den Kurs ins Leben gerufen, als die Flüchtlinge damals aus Syrien kamen. Ganz viele Leute sich engagiert haben, sich um diese Leute gekümmert haben und plötzlich gemerkt haben, wir wissen ganz wenig über diese Menschen und auch über ihre Religion, die ja sehr auch deren Lebensstil prägt. Und so hat es auch angefangen, ganz viele Ehrenamtliche. Wir haben diesen Kurs Islam im Plural jetzt schon x-mal angeboten. Das ist ein dreitägiger intensiver Kurs. Da wird durch Fachleute, die sich wirklich gut auskennen, eben der Islam vorgestellt. Im Plural heißt es deswegen, weil den Islam schlechthin gibt es nicht. Ja, das ist immer verschiedene Arten von Auffassungen, wie Religion gelebt wird. Bei uns Christen ja auch, gibt es verschiedene Konfessionen und darin ja auch wieder Leute, die das eine so, das andere so sehen. Das muss man schon auch zur Kenntnis nehmen, auch in Deutschland. Welche Gruppen gibt es hier eigentlich? Wo sehen die ihren Schwerpunkt? Aber was sind auch die Überzeugungen? Was steht jetzt wirklich im Koran? Das interessiert die Leute auch. Welche Rolle spielen die Frauen, das Kopftuch? Das sind natürlich alles so Themen, die wir da mit Fachleuten besprechen, wo dann auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben ihre Erfahrungen, ihre Fragen einbringen können. Das Ganze wird geleitet von einem Islamwissenschaftler, ein Kollege von mir, der dafür extra eine Anstellung bei uns hat und der das sehr gut, sehr verlässlich macht, ist selber Moslem und hat das aber in Tübingen studiert und kann das sehr gut darstellen.
Ja, Religion, ein großes Thema und wir reden ja über die katholische Erwachsenenbildung Ulm-Aubdonau e.V. und für alle, die zu spät eingeschaltet haben oder später, bei uns zu Gast Dr. Oliver Schütz. Er leitet diese Institution und er ist Theologe und Historiker. Ja, katholisch, ein Thema, Kirche. Auch hier müssten wir ja was anbieten und das haben Sie auch zum Thema Kirche.
Ja, da haben wir natürlich sehr viel im Programm. Das ist natürlich unser eigentlicher großer Auftrag und unser Schwerpunkt. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Da guckt man am besten mal in unser Programm rein. Vielleicht darf ich was ganz Aktuelles erzählen. Ich komme gerade aus Stuttgart. Ich bin dabei, den Katholikentag mit vorzubereiten. Alle zwei Jahre ist ja der katholische Kirchentag irgendwo in Deutschland. In Ulm war der 2004, da habe ich das Programm geleitet. Das war meine erste große hauptamtliche Stelle bei der Kirche. Und seither bin ich da immer ehrenamtlich dabei. Es ist ein großes Treffen. Da gibt es 1500 Veranstaltungen jetzt Ende Mai in Stuttgart. Also wir tragen eben auch da jetzt Veranstaltungen mit bei. Das heißt nicht, dass wir jetzt in Ulm gar nichts mehr machen, aber wir haben schon da auch einiges reingesteckt, weil es schon nochmal ein besonderes Erlebnis ist, wenn dann eben Tausende von Menschen zusammenkommen. Und da kann man ja auch mal ganz interessante Leute einladen. Also ich selber bin jetzt zum Beispiel mit zuständig für die Veranstaltung, wo der Bundespräsident Steinmeier dabei sein wird. Und das ist dann immer auch ganz interessant, so jemanden mal zu sehen, auch mal anders zu erleben. Ist ja nicht weit von Ulm, da kann man eigentlich täglich mit dem Zug, ist man in einer Stunde da und kann dann eben 25. bis 29. Mai auch am Katholikentag in Stuttgart teilnehmen. Da ist dann diese ganze Bandbreite und die kirchlichen Themen dort, die sind natürlich schon ein bisschen krisengeprägt, muss man sagen. Also die katholische Kirche ist in einer schweren Krise, das ist das Missbrauchsthema natürlich. Diese Aufdeckung von Missbrauchsfällen, aber nicht nur das, auch die Art und Weise, wie die Kirche, insbesondere auch die Bischöfe damit umgegangen sind in den letzten Jahren. Man hat sich schon um Aufklärung gekümmert, auch um die Leute, die dazu Opfern wurden, aber nicht systematisch genug, würde ich sagen, nicht mit genug Kraft und das wird ein großes Thema da sein. Auch die Frage natürlich, wie demokratisch ist eigentlich die katholische Kirche? Dazu gibt's gerade eine große Bewegung, der Synodale Weg, wo man versucht, Kirchenleitungen, also Bischöfe und Gläubige zusammen einen Weg zu finden für mehr Beteiligung der Gläubigen an der Kirche, denn wir laufen uns ja auch in Scharen davon, da muss man ehrlich sein. Und diese Themen, die die Menschen bewegen, manche leider halt auch dazu veranlassen, die Kirche zu verlassen, auszutreten, die müssen diskutiert werden. Das hat keinen Sinn, die unter den Teppich zu kehren. Das würden manche ganz gern machen und sich da drücken. Aber da bietet eben der Katholikentag ein Forum. Der wird nämlich weitgehend auch von katholischen Laien, wie das dann immer heißt, vorbereitet, also engagierten Menschen. Aber natürlich wie auch in der katholischen Erwachsenenbildung hier Ulm-Alb-Donau. Wir bieten dazu auch Veranstaltungen. Ich bin da auch in den Kirchengemeinden unterwegs, auch Leute, die sich engagieren in diesem sogenannten synodalen Weg, der eben mehr Demokratie in der Kirche möchte, der die Rolle der Frau in der Kirche stärken möchte, dass Frauen auch zugelassen werden zu den Ämtern, was ja bisher schwierig ist in der Kirche. Also einfach hier eine Modernisierung des Katholizismus, und da tragen wir eben Bildungselemente dazu bei.
Also Maria 2.0 habe ich da mal gehört.
Ja, das ist eine Bewegung, in der Frauen versuchen eben auch größere Bedeutung in der Kirche zu bekommen, verweisen auf Maria 1.0, also die Mutter Jesu, die ja in der katholischen Kirche eine große Rolle spielt, Maria, und fordern ganz zu Recht natürlich ein, gleichberechtigt zu sein in dieser Kirche. Und wir unterstützen das auch, weil ich jetzt Historiker bin, habe ich mit einer jungen Theologin zusammen eine Reihe, haben wir jetzt online angeboten. Das ist auch so eine Entwicklung aus der Corona-Zeit, dass wir jetzt sehr viel Online-Veranstaltungen haben, wo wir angeschaut haben, welche Rollen Frauen eigentlich früher in der Kirche gespielt haben. Und zur großen Erstaunen von vielen stellt sich raus, es gab Apostelinnen, es gab eben Diakoninnen, es gab Frauen schon in führenden Ämtern in der Kirche. So ganz neu, wie manche tun, ist das alles gar nicht.
Wir kommen zur Schlussrunde unserer Sendung über die katholische Erwachsenenbildung. Und der Herr Dr. Schütz, der hat mir so ein, ja, doch ziemlich umfangreiche Notizen zukommen lassen. Und da ist mir auch Interessantes und Kurioses aufgefallen. Zum Beispiel ist da das Thema Star Trek dabei. Als alter Trekkie interessiert mich das natürlich.
Ja, das freut mich, dass es noch andere gibt, die mit Star Trek was anfangen können. Das ist einfach eine interessante Saga, hinter der ja auch viel steckt. Und wir haben eine Veranstaltung dazu, wo wir fragen, was ist denn eigentlich die Philosophie hinter Star Trek? Das Menschenbild, auch das Bild von Zukunft, von Wirtschaft, vom Einsatz von Technik, Krieg und Frieden. Im Grunde wird ja in dieser mehreren Serien, die es ja mittlerweile sind, werden ja ganz grundlegende Fragen durchgearbeitet, bis hin jetzt bei den neuesten Folgen zum Thema künstliche Intelligenz, künstliche Lebensformen. Also es ist nicht nur Unterhaltung, das ist es auch. Es ist nicht nur Krieg, so wie Star Wars. Es steckt auch ein bisschen mehr dahinter, aber in Star Trek, da kann man richtig philosophieren. Und ich habe eben zwei Freunde aus meiner Zeit in den USA, Amerikaner. Der eine ist damit aufgewachsen, der kann den Ton abstellen und alles mitsprechen. Also der hat das so oft gehört. Die andere arbeitet in San Francisco, in dem Gebiet, wo Starfleet ihr Headquarter hat in San Francisco, arbeitet da auch noch im Golden Gate National Park und hat mit Schiffen zu tun und ist da auch drin, und mit den Leuten einfach sich drüber zu unterhalten und das auch auf die Gegenwart zu beziehen, das ist super spannend.
Ja, ein Blick auf die Uhr verrät mir, es ist Zeit für meine letzte Frage, und die lautet: Was habe ich vergessen zu fragen, was wollen Sie noch loswerden?
Ja, vielleicht hätten Sie mich fragen können, warum ich als Katholik noch gute Laune habe. Ich hoffe, ich habe das ausgestrahlt, oder ob ich denn noch was zu lachen habe. Es ist zurzeit nicht so einfach, katholisch zu sein. Aber das zum Abschluss: Wir machen einmal im Jahr Kirchenkabarett. Da kann man Luft ablassen, da kann man Dampf ablassen. Ja, also es gibt, das wissen manche Leute gar nicht, im kirchlichen Bereich eben viele Leute, die auch Kabarett machen, die sich und ihren Laden, die Firma Gott und Co. auch mal auf die Schippe nehmen. Und das ist auch einfach ganz wichtig. Also wir wollen nicht nur wir ernst sein in der Bildungsarbeit, wir wollen auch mal entspannen und was zu lachen haben.
Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Ein Rallye-Kollege von mir hat mal gesagt, ein Religionsunterricht oder eine Religionsstunde, in der nicht mindestens einmal gelacht wird, ist keine gute Rallye-Stunde.
Wenn es für die Predigten auch gelten würde, würde ich mich freuen. In Amerika ist es so, da habe ich es gelernt, aber bei uns hat man das doch eher selten, immerhin in der Osternacht.
Ja. Also dann danke ich ganz herzlich, Herr Dr. Schütz, dass Sie da waren. War eine wirklich spannende, kurzweilige Sendung, und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss.
Ich danke auch.
Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.